Labor für Entrepreneurship. Ich begrüße Katharina van Delden. Sie haben etwas gegründet, das heißt InnoSabi. Und da geht es darum, ja, die Risiken von Markteinführungen zu verbessern, abzuschätzen, das Flop-Risiko zu verbessern, und dazu integrieren Sie Konsumenten sehr früh in den Innovationsprozess. So wie Sie es beschreiben, klingt es ein bisschen theoretisch. Also ich verstehe, Unternehmen gehen hohes Risiko ein mit einer Markteinführung, das wissen wir, vieles scheitert, was wir gar nicht so richtig sehen. Wir sehen immer nur die Erfolge der Markteinführung. Sie helfen da, sicher ein wichtiger Punkt und auch ein richtiger Punkt, wo es für die Unternehmen wichtig ist. Das heißt, man kann ihnen vielleicht auch eher dann an so einer wichtigen Stelle Geld abnehmen. Es leuchtet mir alles ein. Was mir nicht einleuchtet, die Konsumenten sollen jetzt helfen, den Unternehmen das Flop-Risiko zu minimieren. Warum soll ich mir denn da Zeit für nehmen? Das ist doch das Problem der Unternehmen. Wie machen Sie das, dass Sie die Konsumenten gewinnen, an so etwas teilzunehmen? Fangen wir vielleicht so an.
Mhm. Ich denke, das lässt sich am besten anhand unserer Plattform unseraller.de erklären, wo Konsumenten in erster Linie an Konsumgüterprodukten arbeiten. Und was hier passiert, ist, dass wir Menschen vereinen, an Produkten zu arbeiten, die entweder eine gewisse Grundunzufriedenheit mitbringen, dass ich gehe in den Supermarkt und da stehen tausende von Produkten, aber genau das eine, was ich suche, das gibt es immer nicht. Ja, warum kommen die nicht drauf, dass ich genau das Produkt brauche? Also das ist die eine Sorte Mensch, die wir ansprechen, die auch vor allem etwas auch mitgestalten wollen. Zum Beispiel, ich kaufe Bio oder Fairtrade, weil ich dem Unternehmen ja was sagen will. Ich will ja sagen, geh gut mit der Umwelt um, geh gut mit deinen Zulieferern um. Und da wollen wir quasi einen direkten Kommunikationskanal schaffen, vom Nutzer zum Unternehmen. Die zweite Art von Nutzer, die wir ansprechen, sind eher kreative Leute. Leute, die Spaß haben, rumzutüfteln, mitzumachen, sich einzubringen. Und die haben dann auch die Chance.
Also so etwas wie User-Generated Innovation, würde man in den USA sagen. Ich sehe immer noch nicht, also ich komme ja nicht aus dem Entrepreneurship, ich sage immer den Leuten, wenn euch was fehlt im Supermarkt, macht einen Online-Shop und macht es selber. Gerade wenn da so kreative Leute sind, sie sagen, na, die ganz große Mehrzahl macht das doch nicht oder kommt gar nicht auf die Idee, dass sie selber machen könnten. Also beziehen wir sie ein in den Innovationsprozess des Unternehmens. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Die sind ja im Laden, ärgern sich über irgendwas, jetzt müssen sie ja ihre Website finden. Das finden sie natürlich erstmal so gar nicht. Mhm. Also wie schlagen Sie den Bogen, wie schlagen Sie die Brücke?
Ja, also auf unserer Website finden Projekte statt, die von Unternehmen initiiert sind. Also da geht schon auf jeden Fall dieser Kommunikationsweg vom Unternehmen aus. Sie sagen, wir wollen gerne wissen, was euch interessiert. Und die Nutzer finden sich derzeit noch durch reine Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, die Leute erzählen sich gegenseitig davon, da ist was, da kann man sich mit einbringen, wenn man möchte. Oder auch, schau mal, das ist bisher der häufigste Weg, schau mal, ich hatte eine tolle Idee, was hältst du denn davon? Ja, das ist so der typische Weg, wie die Nutzer zu uns finden. Ab Herbst diesen Jahres werden die ersten Produkte tatsächlich auch deutschlandweit zu haben sein. Bisher haben wir eher kleinere Chargen, kleinere Hersteller gehabt. Ab Herbst wird zum Beispiel ein Duschgel in jedem DM-Markt stehen. Und da steht natürlich dann vorne auch drauf, entwickelt durch die Saaler Community. Wo man, wenn man dann wieder vom Regal steht und einem fehlt etwas, wird man so zumindest aufmerksam, dass es da etwas gibt, wo man mitgestalten kann.
Diese User-Generated Innovation ist ja ein hochmoderner Begriff. Und es gibt natürlich ein paar bösartige Zungen, die sagen, es ist uralt. Der Henry Ford zum Beispiel hat erlebt, dass sein T-Modell in der unglaublichsten Vielfalt entwickelt wurde, bis hin zu einer kleinen fahrbaren Kapelle, wo man so unterwegs mobil heiraten konnte und so. Also es ist eigentlich nicht neu. Wie erklären Sie sich, dass dieses Thema jetzt wieder so in Erscheinung tritt?
Also ich stimme Ihnen zu, dass ich glaube, Unternehmen haben ja immer schon mit Konsumenten interagiert. Ich meine, sonst glaube ich, dass man auch als Unternehmen schlecht erfolgreich sein kann. Nur die Technologien, die wir heutzutage haben, ermöglichen das natürlich auf eine ganz andere Weise. Ich kann viel mehr Menschen einbeziehen und vor allem auch viel mehr Menschen zusammenbringen und koordinieren. Und das war sicher zu Vorzeiten so in dem Ausmaße noch nicht möglich. Und vor allem, entschuldigen, wenn ich Sie unterbreche, ja, glaube ich, dass heutzutage auch viele Menschen mehr das Bedürfnis haben, quasi nicht zu akzeptieren, was da ist, sondern sich mit einzubringen und die Welt um sich herum zu gestalten. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied.
Sie nutzen die ganze Internettechnologie zu Ihrem Vorteil. Andererseits kann man sagen, wahrscheinlich wäre es doch noch einfacher, die würden sich vor Ort austauschen. Also wie man das früher auch gemacht hat in der Kundenbefragung. Da stand dann jemand mit so einem Versuchsding und hat halt geguckt, wen konnte man ansprechen, wie war die Reaktion, wie waren denn die Abverkäufe in diesem Einladen. Also das war so Marktforschung vor solchen Methoden. Die war nun sehr näher am Kunden, also auch sozusagen die Brücke bis ins Internet und jetzt auf einer Website herausfinden, wo ich da antworten kann und so. Das ist ja nicht so ohne weiteres. Das kriegen Sie hin, weil die Leute begeistert sind und durch Mundpropaganda motiviert wurden. Kann man das dann ausdehnen?
Also ich glaube, dass, nicht ich glaube, sondern das ist so, wir gehen über die klassische Marktforschung einen großen Schritt hinaus. Also dieses reine Befragen, fühlt doch hier mal was aus, da hat kein Konsument Spaß dran. Ja. Bei uns ist der große Kern der Idee, ist, dass man Spaß hat, dran mitzumachen, dass man intrinsisch motiviert ist, daran teilzunehmen. Und da geht es dann natürlich auch in einen Bereich, wo man schon vom Marketing für die neuen Produkte sprechen kann. An diesem Produkt habe ich mitgemacht, das ist jetzt mein Senf zum Beispiel und deswegen erzähle ich auch meinen Freunden davon, deswegen stehe ich hinter diesem Produkt, weil ich da ja mitgemacht habe. Also da auf der einen Seite der Marketing-Aspekt, das Seeding eigentlich noch vor Produkteinführung, auf der anderen Seite diese Kreativität, wir verschicken zum Beispiel auch zwischendurch Prototypenpakete, mit denen die Leute zu Hause selber basteln, da hat man natürlich eine ganz andere Qualität als bei einer, sagen wir mal, Umfrage. Also ich würde uns eigentlich eher in die Richtung Produktentwicklung, Marketing stecken als in Richtung Marketing. Forschung und wenn auch noch eher Kommunikation, weil ein Unternehmen natürlich einen sehr engen Kommunikationskanal zu den Nutzern findet.
Ja, ich überlege so gerade, also meine Erfahrung ist, sobald es einen Eindruck erweckt, dass es kommerziell genutzt wird oder sogar von Unternehmen genutzt wird, dass dann so ein bisschen eine Barriere ist. Ich empfehle immer, diesen kommerziellen Kontext nicht zu generieren, sondern eigentlich mehr es so im Privaten, in der kritischen Rückmeldung zu lassen. Also mal dieses Stichwort Kommerzialisierung. Man könnte es ja auch anders aufbauen und entweder heimlich mit den Unternehmen dann denen versuchen, das Ergebnis zu verkaufen oder zu sagen, wir sind unabhängig davon. Stiftung Warentest oder so, man kann ja sagen, wir nehmen eine unabhängige Position ein, wir diskutieren mit beiden Seiten, lassen uns vielleicht auch von beiden Seiten bezahlen, aber wir sind unabhängig. Sie stellen sich sozusagen in den Kontext eines Unternehmens. Ist das wirklich von, also wir können ja mal überlegen, vielleicht gibt es ja auch mehrere Konzepte. Man sagt, eine Abteilung arbeitet mit den Unternehmen, eine Abteilung arbeitet davon unabhängig. Also dieses Stichwort kommerzieller Kontext.
Ich denke, dazu muss ich kurz auf unser Geschäftsmodell eingehen. Also unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir Projekte an Unternehmen verkaufen. Das heißt, die Unternehmen sind sehr wichtig für uns. Ja. Auf der einen Seite, wir stellen uns aber für den Nutzer als quasi das Sprachorgan der Nutzer dar. Das heißt, wir ermöglichen euch, das, was ihr bisher über die Kaufentscheidung macht, zum Beispiel, ihr entscheidet euch für ein Bio-Produkt, ihr entscheidet euch für ein Fairtrade-Produkt, das auch direkt den Unternehmen zu vermitteln, wo ihr als Einzelner vielleicht gar nicht so eine Stimme hattet. Aber wenn ihr das zusammentut, dann hören euch auch die Unternehmen. Und daher ist das, sehen wir uns dann eher in einer Vermittlerposition. Ja. Und wir könnten natürlich als ein Unternehmen in unserer Größe nicht sicherstellen, dass die Produkte, die bei uns entwickelt werden, auch in den Mengen tatsächlich dann nachher produziert und verkauft werden, weil es nicht unsere Stärke und Kompetenz ist, Konsumgüterprodukte dann tatsächlich auch in die Supermarktregale zu bringen. Sondern wir sind da eher, wir sehen uns als der Technologieanbieter dieser Plattform, der Vermittler, aber nicht als der dann nachher die Produkte verkauft.
So, im Vergleich zur alten Marktforschung, die alte Marktforschung bei allen Defiziten, die sie hatte, sie hatte aber ein gewisses methodisches Niveau erreicht. Und man wusste so ein bisschen mehr, was sind gute Fragebögen, was sind schlechte Fragebögen, worauf muss man bei der Auswertung der Antworten achten. So mal ein Stichwort, das immer ein Problem ist, soziale Wünschbarkeit. Wie können Sie das ausschließen? Wenn Sie sagen Fairtrade, gibt es jemanden, der sagt, nein, ich bin gegen Fairtrade. Alle sind gegen Fairtrade, alle sind für Fairtrade, alle sind irgendwie für Bioprodukte und so, das ist ja klar. Aber sind Sie es auch wirklich? Sie wissen aus der Sozialforschung, das berühmte Beispiel, sind Sie für oder gegen Apartheid? Alle sind gegen Apartheid und dann passiert etwas, was Teil des, glaube ich, habe es öfter hier erzählt, Teil des Versuchungsanordnung ist, nämlich man geht raus, denkt, die Befragung ist zu Ende und da steht ein Fotograf von der Lokalzeitung, sagt, wir haben hier einen Afrikaner würden gerne ein Bild mit Ihnen machen. Und siehe da, 60% sagen, oh nee, ich habe keine Zeit und ich will nicht und ich will nicht in die Zeitung. Also wollen plötzlich, also der Test Apartheid mit einem Afrikaner auf einem Bild zu erscheinen und das auch noch öffentlich, ist dann der Härtetest. Während zu sagen, ich bin gegen Apartheid, fällt ja leicht. Wer wird schon sagen, ich bin für Apartheid? Also dieses Thema, was ja immer in dem Riesenproblem ist bei diesen ganzen Befragungen, wie gehen Sie damit um?
Der Kern unserer Plattform oder der Kern der Projekte ist ein sehr, sehr stark standardisierter Prozess, der darauf ausgelegt ist, dass viele Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen können, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass auch jeder jederzeit einsteigen kann. Und in diesem Prozess geht es sehr stark auch um Dinge, die ethisch oder sozial gar nicht so ein heißes Thema sind, sag ich mal, sondern es geht darum, soll es jetzt zum Beispiel das Duschgel, soll es eher fruchtig riechen oder eher würzig, da kann man sich trefflich streiten.
Okay, okay. Es geht nicht um, ja, es genau. geht nicht um, ja, um jetzt also billige Zustimmung zu genau. bekommen, sondern, okay. Ja.
Genau, und da, was wir schon erfahren, ist, dass viele Themen kritisch diskutiert werden. Zum Beispiel schlägt jemand vor, es soll Fairtrade sein. Dann wird gesagt, naja, aber er ist nicht regional, dann vielleicht eine andere Alternative. Und dann werden auch Pros und Cons abgewogen. Also da bemerken wir schon, dass da ein recht kritischer Umgang mit auch mit solchen Themen passiert. Aber die Hauptentscheidung, die getroffen werden, ist, wie sieht die Verpackung aus, wie schmeckt das, wie riecht das. Was für Funktionen hat ein Produkt? Das sind so die Haupt.
Und da ist ein starkes Engagement. Also ich würde ja glauben, bei diesen Glaubensfragen ist ein stärkeres Engagement. Also die ganze Welt Bio und alle Fairtrade und so, würden sich die Menschen mehr engagieren. Also jetzt ist es so richtig würzig oder nicht so würzig. Mhm. Oder ist trotzdem genügend Engagement da?
Ja, also ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Wie ich gerade schon erwähnt habe, das momentan bei uns größte Projekt ist ein Duschgel in Kooperation mit DM für Valea. Und da beteiligen sich aktuell, ich glaube, 4.500 Leute, die natürlich Kommentare einbringen, aber die alleine für das Motto, ich glaube, 1.200 Vorschläge gemacht haben. Also ja, das ist unglaublich, was da kommt, was sich eben auch durch dieses, man macht einen Vorschlag anonym. Und dadurch geht es immer um das Produkt, um die Idee. Und es geht nicht um mich, die ich nicht profiliere, sondern es geht darum, ist jetzt das Motto besser als das andere zum Beispiel. Ja. Und da entsteht eine große Diskussion, aus der dann wieder neue Vorschläge entstehen. Das heißt, es quasi befruchtet sich gegenseitig und dadurch genau, kommt ein hohes Engagement.
Wenn ich an sowas teilnehmen würde, würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass diese wenigen Cent, die so ein Produkt kostet, auch dann sich im Preis niederschlagen. Kommt sowas auch vor? Oder bin ich da der Einzige, der sagt, wie lange müssen wir noch zugucken, dass alle diese Produkte wie Seife und vieles ja in der Herstellung ganz wenige, also ganz minimale Beträge sind und dass die dann doch im Einzelhandel sehr teuer werden, weil alles Mögliche dazukommt, vor allem die Marketingkosten. Marketingkosten in der Regel sehr viel höher, ein Vielfaches dessen, was die Produktionskosten sind. Gibt es da so eine Wert? Das würde mich auch persönlich interessieren, weil ich natürlich sage, lasst uns viele kleine Gründungen machen, die an der Stelle so ein bisschen dem Henry Ford oder Duttweiler oder solchen Leuten folgen, nämlich Produkte auch preiswerter machen, statt so viel Geld ins Marketing zu stecken. Mhm. Das klingt ja alles ein bisschen nach Marketing.
Es kommt sehr häufig die Preisdiskussion auf, allerdings eher in Bezug auf Qualität. Das ist die Frage, also es gab zum Beispiel ein Produkt, das waren so Badekugeln und da hätte man auch ganz aberwitzige Formen draus machen können und da kam die Diskussion auf, aber wenn wir dann jetzt mit einem Pferdeform geformte Badekugel baden, bringt uns das ja nicht mehr, als wenn es eine normale Kugel ist. Also die Preisthematik wird diskutiert.
Aber nicht so grundsätzlich. Und
ja, genau. Es wird nicht quasi grundsätzlich in Frage gestellt, ob Produkte grundsätzlich günstiger sein müssen oder nicht. Ja. Es wird immer wieder angeregt, dass, ob es nicht eine günstige Alternative zu einem gäbe, aber das führt nicht zu so großen Diskussionen wie zum Beispiel, Wasabi ist ein Riesenthema. Mag man Wasabi oder nicht? Solche, das ist dann eher so eine...
Vielleicht ist bei uns in Deutschland auch das Grundwissen nicht da, wie preiswert eigentlich Produkte in der Produktion sind. Und deswegen glauben alle, Aldi sei billig oder so, weil es relativ zu anderen preiswert ist, aber nicht wirklich preiswert im Verhältnis zu den Herstellungskosten. Ja. Das ist eine Diskussion, die kommt vielleicht später mal oder ist noch nicht so virulent jetzt.
Das kann sein. Dazu kommt, dass auf unserer Plattform, dass wir immer sagen, wir möchten, dass da wirklich jeder mitmachen kann. Und dass jeder mitmachen kann, heißt auch, dass sich nachher jeder das Produkt leisten können soll. Ja. Und daher sind wir momentan absolut nicht aufgeschlossen gegenüber Produkten mit Premium-Hersteller. Sagen wir jetzt eine Schachtel Pralinen, die 20 Euro kostet, würde es bei uns nicht geben. Also ja. Wir sind da immer sehr darauf bedacht, dass es wirklich Produkte sind, wo man, die sich nachher auch jeder leisten können soll, ja. Der damit gemacht hat.
Und die M ist ja mehr auf der preiswerten Sorte und da nicht
Balea
so.
Balea vor allem, ja, genau.
Der, ja. Vielleicht noch ein bisschen zum Schluss wieder das Stichwort Team. Wie haben Sie das angefangen?
Die Firma Enosabi, die hinter dem Ganzen steckt, gibt es jetzt seit circa 3 Jahren. Die Plattform, die ich gerade beschrieben habe, jetzt allerdings erst seit einem. Da sehen Sie schon, da hat eine starke Entwicklung stattgefunden. Das Team ist aber noch dasselbe, mit dem wir gestartet sind. Wir haben auch 4 Freunde, ich habe da vorhin sehr viele Parallelen entdeckt. Das sind quasi 4 Freunde, die sich auch im Studium getroffen haben, da eher locker über einen Zeitungsartikel diskutiert haben. Und aus diesem Artikel kam dann immer die Frage, dass uns dieser Produktentwicklungsprozess interessiert, in dem man Konsumenten mit einbindet. Und so ist es dann Schritt für Schritt gewachsen, größer geworden, bis wir es jetzt eben alle 4 gemeinsam in der Firma haben.
Und der Entwicklungsprozess der Idee, des Konzepts, das ist gleichmäßig bei allen gewesen und auch der Zeitaufwand, das sind ja immer so Reibungspunkte in dem Team. Ja, ich arbeite Tag und Nacht und du... So, und dann ist das immer sehr subjektiv, diese Beurteilung, und wächst dann so allmählich zu Sprengstoff heran. Was sind Ihre Erfahrungen?
Also ich denke, dass dann da kommt auch wieder das Thema, man ist befreundet ins Spiel, ja, man kann sowas offen ansprechen, und ich habe vor allem auch immer das Gefühl gehabt, jeder von uns hat Rückendeckung durch die anderen und ist quasi voll unterstützt. Das heißt, die Frage, bringt sich jemand mehr ein oder weniger ein, das war nie ein großes Problem. Es war eher, dass wir alle an einem Strang gezogen haben. Und auch in der Entwicklung der Idee hat jeder natürlich, das haben Sie vorhin auch schon angesprochen, einzelne Felder, in denen er einfach mehr Kompetenzen hat. Nicht unbedingt durch die fachliche Ausbildung, sondern eher durch persönliche. Durch wo liegen meine Stärken. Und das hat sich sehr gut ergänzt bei uns.
Und da haben Sie auch eine Arbeitsteilung. Das ist meine Erfahrung auch, die ist sehr wichtig. Also genau. Jeder hat seinen eigenen Bereich, für den er verantwortlich ist, ja. Und wo ihm auch nicht alle anderen ständig reinreden. Ja.
Das hat ähnlich wie bei Komoot angefangen, dass wir natürlich die Grundgeschäftsidee sehr, sehr stark zu viert entwickelt haben. Also da haben wir wirklich jeder alles gemacht, und das war sicher auch die ersten 1,5 Jahre, dass wir wirklich sehr, sehr stark überall involviert waren. Das hat sich danach schon getrennt, alleine dadurch, dass wir 2 Programmierer, 2 Nicht-Programmierer haben. Da scheidet sich natürlich dann schon in den Aufgabenteilungen. Und dann habe ich es getrennt nach Vertrieb, Marketing, Programmierung.
Schön. Können wir Ihnen nur wünschen, dass sich das noch ganz groß verbreitet.
Dankeschön.
Und wir irgendwann dann auch hören, das sollten wir mitmachen. Schön. Ja, großen Dank an Sie.
Dankeschön.
Auch hier vielleicht eine kleine Runde in Vorschläge. Vorschläge, wo Sie sagen würden, könnte man doch noch die Kundenbefragung vielleicht besser machen oder so, ja?
Ich habe erstmal eine Frage. Mir ist jetzt nicht ganz klar geworden, wie verdienen Sie Ihr Geld? Weil wir machen das ja jetzt nicht nur, weil Sie Lust haben zu arbeiten.
Hätte ich fragen sollen, was ist die Ertragsmechanik? Ja, vielleicht die Frage vorweg, ja?
Ja. Unser Geschäftsmodell schaut so aus, dass wir Projekte an Unternehmen verkaufen. Das heißt, ein Unternehmen tritt auf uns herzu und sagt, entweder sie möchten herausfinden, was die Kunden wirklich wollen und brauchen, quasi Bedürfnisse verstehen, oder auch sie wollen neue Produktideen, Varianten generieren und die dann noch vor Produktlaunch bekannter machen. Ja, das sind so die 2 Hintergründe, warum ein Unternehmen bei uns ein Projekt macht. Und wir haben auch Projekte gemacht, wo wir umsatzbeteiligt sind an den entwickelten Produkten. Das machen aber die größeren Unternehmen tendenziell nicht so gerne. Ist für uns aber natürlich interessant.